Die Überlegung, wie kann man euch heute erreichen, was soll ich euch predigen, war eine starke Frage. Und da dachte ich, wir hatten ja vor 14 Tagen Ostern und da werde ich einfach anknüpfen. Es gibt großartige nachosterliche Texte und einen lese ich euch einmal vor. In Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun, die Jünger mit Jesus, das Mahl gehalten hatten, genau genommen steht da Frühstück, gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Lämmchen. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Böcke. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Um diesen Text gut zu verstehen, muss ich ein wenig das Umfeld der Überlieferung darstellen, die schon für sich spricht. Selbst nach Ostern kommt Petrus auf die Idee, mit einigen Mitjüngern am See Genezareth zu sagen: Kommt, lasst uns fischen. Keine Ahnung, was wir sonst machen sollen. Wir tun das, was wir immer gemacht haben, nämlich Fische fangen. Sie gehen also in den See und versuchen, das Netz auszuwerfen und fangen nichts. Während sie so enttäuscht sind, nichts zu essen haben, sehen sie am frühen Morgen eine Schattengestalt in der Nähe. Und diese Schattengestalt, die kaum erkennbar ist, ruft ein starkes Wort in die Frühe, in die aufgehende Sonne sozusagen, hinein: Kinder, habt ihr was zu essen? An der Stimme erkennen sie, das ist der Herr. Das ist der Herr. Sie hätten eigentlich Folgendes erwarten müssen: Wenn schon der Herr, der Auferstandene, in ihrer Nähe ist, dass er sagt: Hallo, ihr Versager, geht mir aus den Augen. Hallo, ihr Scheinheiligen, ihr seid nicht zu genießen. Was habt ihr mir angetan? Ihr seid alle geflohen und der Petrus hat das Schlimmste getan, mich dreimal verleugnet. Nichts von dem, keinerlei Vorwürfe, keine Anklage, sondern dieses sehr zu Herzen gehende Wort: Kinder, Kinder. Das ist biblisch sehr gefüllt. Das meint nicht nur die kleinen Kinder im biologischen Sinn, sondern meint auch die Kinder Gottes, die eine Beziehung zu Jesus haben. Was will Jesus damit sagen? Er sagt: Kommt rüber zu mir, lasst uns frühstücken. Und dann fügt er noch hinzu: Wenn ihr nichts mitzubringen habt, werft das Netz doch mal zur rechten Seite aus. Und die taten das, diese paar Jünger, und die mussten alle kräftig zupacken. 153 große Fische waren im Netz und die haben sie auch noch gebracht. Sicherlich nicht alle gegessen, aber sie haben den Herrn neu erlebt, seine Gnade erfahren. Der Herr hat sie in diesem Moment, wo er Kinder ruft, wieder angenommen. Trotz ihres Versagens, trotz ihrer Scheinheiligkeit, trotz ihrer unmöglichen Verhaltensweise, trotz ihrer Feigheit, alles, was sie auf den Tisch gebracht haben, mitgebracht haben, auch zum Frühstück, woran sie sich erinnert haben, auch mit Scham im Herzen und mit Selbstvorwürfen möglicherweise. Das verwandelt Jesus in einem Augenblick. Hallo, ihr Kinder, meine Kinder, Gottes Kinder. Ich habe alles für euch am Kreuz getan. Es ist alles gut. Und dann, so fängt der Text an, den ich gelesen habe, als sie gefrühstückt hatten, sagt Jesus so, jetzt muss ich mit einem bestimmten von euch noch einmal so eine Art Seelsorgegespräch führen. Und wir gewinnen jetzt einen Einblick in das Seelsorgeverhalten Jesu. Das ist so tiefgreifend, so schlicht, so einzigartig, dass es für uns alle gilt. Wenn wir Seelsorge brauchen, suchen wir ja meistens Menschen auf, ja, den Pastor oder einen Ältesten oder eine vertraute Person aus der Gemeinde. Und ich denke, die wichtigste Seelsorge macht Jesus selber. Und darum geht es heute. Die Seelsorge Jesu an unserer Seele, an unserem Geist und an unserer Existenz. Und da können wir gleich mal die Luft anhalten. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Das war sein bisheriger Name, den Petrus auch, wenn man so will, geadelt hat mit Petra. Also du bist der kommende Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und dann spricht Jesus ihn ganz persönlich an, Simon, Sohn des Johannes, nicht Simon Petrus. Was bedeutet das? Wir stellen zunächst mal einfach fest, ich gehe so richtig die einzelnen Dinge nach, wir stellen fest, Jesus wird ganz persönlich. Und das möchte er auch heute Morgen und das möchte er immer mit uns werden. Ganz persönlich auf dich, auf deine Lage, auf deine Denkweise, auf deine Reaktionsmuster eingehen. Und er spricht diesen Simon Petrus, den Namen, den er jetzt meidet, in dem ganzen Text kommt er nicht mehr vor, sagt er, Simon, Sohn des Johannes. Was will er damit ausdrücken? Er sagt damit, jeder Mensch, auch du Petrus, auch du heute Morgen, der seinen eigenen Namen hier eintragen kann, wir haben eine menschliche Prägung. Wir haben menschliche Charakterzüge. Wir haben menschliche Verhaltensweisen. Und vor allem, wir haben auch sündige und vor Gott widersprüchliche Gefühle, Gedanken und vor allem auch Taten. Und darauf spricht Jesus jetzt den Simon, den Sohn des Johannes, an. Er sagt, denk einfach mal zurück, wo kommst du her? Wer ist dein Vater? Wer ist deine Mutter? Von da bist du geprägt und von dort her hast du deine Reaktionsmuster gleichsam geerbt. Du hast nicht nur ein Erbgut, du hast auch eine Erblast in deiner Seele, die in den letzten 2-3 Jahren meiner Nachfolge immer wieder zum Ausdruck kam. Du warst hochbegeistert, bist sogar aus dem Schiff gesprungen, aus dem Boot und bist mir auf dem Wasser entgegengegangen und dann wieder abgestürzt, als dein Glaube versagte. Du hast gesagt, Herr, und wenn alle dich verlassen, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich würde sogar mit dir sterben. Du warst ungeheuer selbstbewusst und selbstüberschätzend. Du hast dich selbst überschätzt. Das alles ist nicht Glaube. Das alles ist nicht Nachfolge. Das alles bist du von deiner Prägung, von deiner Menschlichkeit her, von deiner Sündhaftigkeit her, die dich zutiefst geprägt hat. Und das macht Jesus ihm durch diese Anrede bewusst. Die ist eigentlich ungewöhnlich. Sohn des Johannes. Vielleicht können mal alle Männer sagen, ihren Vornamen, beziehungsweise den Vornamen ihres Vaters, Sohn des Rudolf bei mir. Sohn des Rudolf. Sohn des Horst. Tochter des Horst. Ich denke, da bewegt sich was, wenn wir das einfach mal versuchen. Wo komme ich her und wer hat mich geprägt? Welche Empfindungen, welche Ängste, welche Befürchtungen haben sich in mir gespeichert? Eben aber auch welche Selbstüberschätzung. Manche leiden an Minderwertigkeit und manche leiden an Hochmut. Beides ist Sünde. Beides ist menschliche, ist irdische, ist gefallene Prägung. Und darauf spricht ihn Jesus in einer sehr dezenten und doch sehr direkten Art an. Und er fragt ihn: Hallo, Sohn des Johannes, geprägt von deinem Vater und von deiner Mutter natürlich auch. Hast du mich lieber als diese andere Jünger? Hast du mich lieber? Das ist eine merkwürdige Frage, wenn man die zum ersten Mal hört. Man denkt ja, was soll das? Also ich habe das auch schon gefragt. Wieso greift hier Jesus zum Komparativ, mal grammatisch gesagt? Ja, das ist ja eine erste Steigerung. Also er fragt nicht nach der Liebe, er fragt nach der Liebe dreimal. Aber die erste Frage lautet anders. Die lautet nicht, hast du mich lieb, sondern hast du mich lieber? Ein Komparativ, eine Steigerung. Und damit trifft Jesus, der Seelsorger, genau den Nagel auf den Kopf. Petrus war immer der, der es besser machen wollte als die anderen. Der wollte sich vor Jesus beweisen, ich bin der Beste, ich bin der perfekte Jünger, auf dich kannst du mich verlassen, ich tue alles für dich. So fragt Jesus, bist du immer noch der, der mich lieber hat als die anderen, der die anderen in den Schatten stellen will, der in einer Konkurrenzliebe lebt, der meint, ohne mich geht gar nichts hier in der Jüngerschaft. Und ihr Lieben, im Gemeindealltag treffen wir ständig auf solche Situationen. Nicht immer bewusst, niemand sagt das so, aber wir verhalten uns oft so. Wir verhalten uns wie kleine Chefs. Als Älteste oder manchmal auch als Pastoren, wie kleine Chefs, als wären die Untergebenen, und in der katholischen Kirche ist das bis zum Höhepunkt entwickelt, bis zum Papst, dessen Wort man am Ende allein gehorchen muss. Genau das will Jesus nicht. Er will keine kleinen Chefs, die immer alles besser wissen und die immer alles auf den Punkt bringen und die Leute zurechtstutzen und ihnen vormachen, schaut mal auf mich, ich bin das Vorbild. Vielen Dank für eure wertschätzenden Worte heute Morgen. Aber vielleicht versteht ihr auch anhand dieses Textes, warum ich da etwas distanziert bin. Ja. Ihm allein gehört die Ehre. Und ich möchte mit meinem Dienst und mit meinem Leben dem Herrn nicht die Ehre nehmen oder auf mich ziehen. Ich kann keinen Atemzug tun ohne ihn. Ja, aber trotzdem vielen Dank. Hast du mich lieber, als mich diese haben? Oder im Urtext lesen wir wortwörtlich, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr? Und dieses mehr, die Selbsteinschätzung, diese geistliche Selbsteinschätzung oder diese menschliche Selbsteinschätzung. Ja, natürlich, ich liebe dich mehr als alle anderen. Das ist ja frommer Hochmut ohnegleichen. Ja. Wer kann denn für sich die Hand ins Feuer legen und kann sagen, ich bleibe konstant in der Liebe zu Gott? Keiner weiß, wie er in Grenzsituationen handelt. Das habt ihr auch erlebt hier in der Gemeinde. In Grenzsituationen kommt heraus, was in uns steckt. Dann zeigt sich, wen wir lieben, was wir lieben, in der Regel lieben wir uns selbst. Hast du mich lieber? Das ist die irdische, die menschliche, die Selbstliebe. Das wird sogar im Vokabular des Textes deutlich. Jesus fragt nach der Agape, nach der Gottesliebe in seinem Herzen. Und er antwortet dann, ja Herr, einmal ein wunderbares Eingeständnis. Du weißt, es geht nicht darum, ob ich das weiß. Du weißt, ob ich dich liebe. Und er beantwortet die Frage, hast du mich lieber, nicht mit ja, es stimmt, ich habe dich lieber als all die anderen. Er antwortet nicht so, sondern reduziert sich bereits und sagt, ja Herr, du weißt. Ich bin mir selber inzwischen völlig unsicher. Und dann gebraucht Petrus auch nicht das Wort Agape, sondern Philia. Das ist die Freundschaftsliebe. Ich liebe dich wie einen Freund, du bist mein Freund. Ja? Das ist die Liebe, die sich erfreut an dem, was der andere kann, was er macht, wie sympathisch er mir ist, wie er mir gefällt. Und all das Positive, was mir einfällt, macht mich zu seinem Freund. Und daran ist der Petrus ja total gescheitert, als er sah, wie Jesus nach Jerusalem geht und ankündigt, ich muss verhaftet werden, ich werde gefangen genommen, ich werde gepeinigt, geschlagen, gefoltert, ich werde das Kreuz auf mich nehmen und am Ende am Kreuz hängen. Wisst ihr, wie der Petrus reagiert hat? Herr, auf keinen Fall, das lasst ihr ja nicht widerfahren, wehre dich. Das war seine Reaktion auf den Weg nach Jerusalem. Also, das klingt so, hast du mich lieber? Ja, natürlich. Petrus hatte jetzt ihn lieber als alle anderen, weil er das Leid nicht verstand und nicht verstehen wollte, nicht akzeptieren wollte. Also, er liebte, um es auf den Punkt zu bringen, rein menschlich, wie wir alle, aber nicht geistlich. Er ist nicht am Geistlichen gescheitert, er ist am Menschlichen gescheitert. Er ist an seiner Sündhaftigkeit gescheitert, an seinem Unverständnis gescheitert. Daran ist er gescheitert, nicht weil er eine echte, tiefgehende Agape-Beziehung zu Jesus Christus hatte. Trotzdem, Jesus spricht ihm zu, weide meine Lämpchen. So ein schönes Wort. Ja, so sieht uns Jesus. Wir sind alle seine Lämpchen. Er meint natürlich auch die Jungen im Glauben, die Neugeborenen, die Wiedergeborenen, die erst ein paar Wochen oder Monate unterwegs sind, was in Kürze auch geschehen wird, nach Pfingsten passiert. Das sollte ja Petrus ein Seelsorger, ein Fürsorger, ein Pastor, ein Hirte im besonderen Sinne sein. Und Jesus sagt ihm damit, ohne Liebe geht gar nichts. Ohne Liebe kannst du nicht leiten. Ohne meine Liebe, ohne Agape, ohne die Liebe von oben, vom Herrn, vom Heiligen Geist, sind wir völlig, völlig unfähig, eine Gemeinde zu leiten. Mit so vielen unterschiedlichen Nuancen und Prägungen und Herkünften und Reaktionen. Wir brauchen die Liebe Gottes, aber er erkennt schon an, dass in der ersten Phase des Gesprächs der Petrus etwas verstanden hat. Wichtig ist, dass du mich kennst. Ihr Lieben, als Freikirchler sind wir sehr stark geprägt davon, wir müssen uns bekehren, wir müssen uns heiligen, wir müssen gut sein, wir müssen das Beste geben, wir wollen die beste Gemeinde im Ort sein und so weiter. Also wir sind sehr aktivistisch geprägt. Und das wird hier korrigiert. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie du über dich denkst und was du tust, sondern ob die Gewissheit in dir lebt, dass der Herr dich kennt, dass er dich angenommen hat, dass er dich liebt und dass du niemals aus seiner Hand fällst. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, sagt er an anderer Stelle. Und dann geht er weiter in diesem Seelsorgegespräch. Jesus spricht zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Man könnte denken, ja, also einmal genügt doch. Ne? Müsste ja eigentlich verstanden haben, worum es geht. Aber das ist, wie es bei uns halt so ist. Wenn wir auf eine schwierige Thematik kommen, dann fangen wir an zu analysieren. Dann gehen wir in alle möglichen Bereiche und suchen auch irgendwelche Rechtfertigungsgründe für unser Verhalten. Ja, ich konnte nicht anders und ich bin nun mal, wie ich bin und ich habe meinen Charakter und so weiter. Und Jesus lässt sich in keiner Weise ablenken in diesem Gespräch von irgendwelchen anderen Gedanken und Überlegungen, die etwa von Petrus kommen könnten. Er spricht ihn genau nochmal so an, mit derselben Frage und mit demselben Wort Agape. Hast du mich lieb? Und er sagt damit in Wirklichkeit, liebst du mich wirklich? Oder nur, weil du Sympathie für mich hast? Liebst du mich wirklich? Vollständig, allumfassend. Würdest du dein Leben jetzt wirklich mir hingeben, jetzt in diesen Augenblicken, dein Leben ganz mir hingeben, in die Liebe, mit der ich euch gerufen habe. Kinder, kommt, esst. Kinder, kommt, kommt zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt an anderer Stelle. Also Jesus geht in dem Gespräch auf das Fundamentale in unserem geistlichen Leben zu. Nicht, ob du alles richtig machst oder gemacht hast, sondern ob du seiner Gnade glaubst, ob du seiner Liebe glaubst. Die Liebe Gottes ist das Echo durch unsere Liebe. Unsere Liebe soll das Echo der Liebe Gottes auch untereinander sein. Nicht, dass wir uns ständig anstrengen, religiös werden, fromm werden, Gewissensbisse haben, Selbstanklage, wenn wir versagt haben, das kenne ich alles auch zu gut. Wir neigen immer wieder zur Selbstanklage, wenn etwas nicht geklappt hat. Oder zur Rechtfertigung, je nachdem. Zur Selbstrechtfertigung. Und Jesus möchte erreichen, dass die Liebe zu Gott und die Gottesliebe zu uns, dass das die Ebene ist, auf der wir uns bewegen, auf der wir uns einüben und in der Abhängigkeit zu dieser Quelle der Liebe bleiben. Die Agape, die unendlich mehr ist als die Sympathie. Ihr Lieben, Sympathie, ich sage das mal jetzt ganz krass, schlägt sehr schnell in Antipathie um, wenn der andere einen Fehler macht, wenn der andere mir nicht gerecht wird, wenn er so nicht tickt, wie ich das möchte, dann schlägt meine Sympathie in Antipathie um. Ich mag ihn nicht mehr. Und wir brechen unter Umständen sogar Beziehungen ab. Deswegen ist Jesus so hartnäckig und spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich, ich überinterpretiere, hast du mich wirklich in diesem Sinne, im Sinne der Liebe Gottes lieb? Lebst du aus der Quelle der Liebe, meiner Liebe für dich? Wie reagiert er, der liebe Petrus, der liebe Sohn des Johannes? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, im Sympathiesinn. Du weißt, dass ich Sympathie für dich habe, sagt er immer noch. Du weißt, dass ich Sympathie für dich habe. Ich liebe dich, du bist mein bester Freund. Du machst alles so wunderbar, hast uns sogar zum Frühstück eingeladen. So was Besonderes und Eigenartiges zugleich. Und Jesus akzeptiert das. Jesus akzeptiert auch deine Reduktion, wenn du erkennst, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht so sein, wie Gott das will. Ich schaffe das nicht. Und Jesus will erreichen, dass du sagst, ja, das sollst du auch gar nicht schaffen. Du sollst es gar nicht schaffen. Du sollst dich nicht mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Ich bin dein Aktivist, nicht du, meiner. Ich bin der, der die Initiative in deinem Leben ergreift. Ja, Herr, du weißt, dass ich Sympathie für dich habe. So übersetze ich das mal. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. und deutet damit zugleich an, jetzt wird es schon komplizierter, denn in der Gemeinde gibt es auch Böcke. Ja. Um mit dem Bild zu bleiben, es gibt Dickköpfe, es gibt Hartnäckige, es gibt Durchsetzungsstarke, es gibt Leute, die lassen sich nicht sagen. Und denen allen wirst du begegnen, lieber Petrus. Sobald Pfingsten gewesen ist, kommst du in die Gemeinde Jerusalem und du wirst solchen Leuten permanent begegnen, wo du ausflippen würdest, wenn du auf jeden eingehen wolltest. Du würdest ausflippen. Du wärst überhaupt nicht in der Lage, denen gerecht zu werden. Denn die haben alle eine Fehlprägung. Die haben alle eine sündige Neigung. Die wollen immer das, was sie wollen. Und trotz ihrer Bekehrung braucht es manchmal Jahre, bis sie eine innere Verwandlung erlebt haben. Und denen musst du gerecht werden. Das geht nur durch Agape. Nur durch die Liebe Gottes, die stärker ist als Sympathie, stärker ist als Freundesliebe, stärker ist als Vaterlandsliebe, stärker ist als sexuelle Liebe, stärker ist als jede andere Form von Liebe, die wir hier auf Erden kennen. Die sogar die Feinde liebt, wie Jesus sagt. Sogar die Feinde liebt. Stellt euch vor, wir brechen sogar manchmal schon in der Gemeinde geschwisterliche Beziehungen ab. Wir halten es gar nicht aus, eine Spannung durchzuhalten. Und darum kämpft und wirkt Jesus an unserem Herzen, dass wir zu dieser Liebe, zu der er selber uns das beste Vorbild geworden ist, dass er die Liebe bis ans Kreuz durchgehalten hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer könnte das verstehen? Am Kreuz hängend, unter fürchterlichen Qualen, Existenzangst, Verlassenheitsgefühlen, das zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man möchte fast abbrechen und sagen, ja, jetzt genügt es aber, jetzt müsst ihr eigentlich ja verstanden haben. Aber nein, Jesus geht nochmal vor und jetzt hochinteressant, Jesus sagt, spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da steht nicht Agape, sondern Philia. Selbst wenn du auf deinem Niveau bleibst, erkenne ich deinen Versuch an. Aber Jesus weiß, es reicht nicht aus. Und dieses dritte Mal hat eine besondere Wirkung bei Petrus und ich hoffe auch bei uns. Petrus wurde traurig. Jetzt hat er gemerkt, was Jesus eigentlich meint. Er hat ihn ja dreimal verleugnet. Der Himmel und Erde beschworen hat, das würde er nie tun. Er würde allen das Wasser abgraben. Er hat sogar einem Knecht bei der Gefangennahme in Gethsemane ein Ohr abgeknallt mit einem Säbel. So energisch konnte der Petrus werden und vorgehen. Und Jesus sagt, war das Liebe? Nein, das war Hass. Das war Hass gegen den, der mich da empfangen hat, gegen einen der Soldaten, die wahrscheinlich brutal waren. Die hat er im Auge und Jesus sagt zu diesen Soldaten, wenn ihr jemanden gefangen nehmen wollt, ich bin es. Nehmt mich gefangen, lasst die frei. Das ist Liebe, zu der wir, ihr Lieben, von Natur aus alle nicht fähig sind. Niemand. Niemand ist dazu in der Lage. Das kann nur Gott in uns wirken. Und an diesen Moment hat Jesus den Petrus erinnert. Wie kommt es, dass du mich dreimal durch zwei Frauen, glaube ich, und einen Mann, dass du dich derart verhältst, so beschämend, mich diffamierst und so tust, als hättest du mich nie im Leben gesehen und mit mir gesprochen. Würdest mich nicht kennen. Wie ist das möglich? Das sollte der Petrus erkennen. Und diese Traurigkeit kommt jetzt hier über ihn. Er wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Paulus sagt einmal, die Traurigkeit, die Gott schenkt, ist eine Traurigkeit zum Leben. Die Traurigkeit, die die Welt schenkt, ist eine Traurigkeit zum Tod. Das ist hier gemeint. Ihr Lieben, wir müssen alle, glaube ich, irgendwann in unserem Leben diesen Tiefpunkt von uns selber erfahren. Traurig zu werden über sich selbst, wie unfähig, wie sündhaft, bei aller freundlichen und gut begabten Haltung, die wir sonst an den Tag legen, wir dennoch im Kern unseres Wesens verdorben sind. Wie verdorben wir sind. Dass wir die wichtigste, die liebevollste Gemeinschaft und Beziehung killen können mit einer dreifachen Leugnung. Im Grunde sagt hier Jesus im Blick auf dieses Gespräch mit dem Simon, so sind wir alle. So sind wir alle. Deswegen brauchen wir eine Neugeburt, eine Wiedergeburt. Wir brauchen die Erfahrung, dass der Geist Gottes unser Herz, das heißt unseren Willen, unser Denken, unser Fühlen verändert. Das kann nur der Heilige Geist durch Jesus Christus in uns wirken. Und dann sprach er zu ihm, Herr, jetzt wird er noch ein bisschen differenzierter, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du kennst dich überall in der Welt, sogar im ganzen Kosmos aus. Du bist der Herr von Himmel und Erde. Du weißt alles. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und er bleibt demütig, jetzt würde ich sagen, demütig bei dem Begriff, ob ich dich wirklich liebe im Sinne der Agape, kann ich dir nicht sagen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du musst es schenken. Und du hast es mir jetzt geschenkt. Ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Ihr Lieben, diese Liebe, die brauchen wir dringend in einer Zeit, die voller Hass und voller Widerstände, voller Racheakte, voller Abwertung und Diffamierung in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, manchmal auch in den Gemeinden ist. Wir brauchen diese durchbrechende Agape-Liebe von Gott, an der Jesus hier arbeitet, dass es zu einem Durchbruch bei Petrus und bei uns kommt. Denn alle, die diese Texte in den späteren Jahrhunderten lesen, werden ja vor dieselben Fragen gestellt, wie wir heute Morgen auch. Wir stehen vor denselben Fragen und Jesus sucht deine Antwort. Ich freue mich, wie der Heilige Geist an uns allen wirkt und dass er auch durch dieses Wort eine tiefe Schlucht des Handelns Gottes in unserem Herzen legt und ausbaut und wir bei allen Konflikten und Spannungen, die es auch im Gemeindebereich oder im familiären Bereich gibt, das ist ja immer und überall so, dass wir genau an diesen Stellen uns in der Liebe Gottes, in der Agape bewähren. Das will der Herr schenken. Er schafft es. Er schafft es. Nicht ich. Amen.